Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung öffnen wir zunächst unseren Briefkasten. Dann hören Sie die Sendereihe Geoökonomische Perspektive. Nachrichten.
Ein 14-Jähriger hat in einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaraş 9 Menschen erschossen. Mindestens 13 weitere seien verletzt worden, teilte das Innenministerium mit. Unter den Toten sind 8 Schüler und ein Lehrer. Der Angreifer sei ebenfalls tot. Es sei noch unklar, ob er sich selbst das Leben genommen habe, sagte der Gouverneur. Mehrere Verletzte befinden sich nach Angaben des Ministeriums in einem kritischen Zustand. Das Motiv für den Angriff ist noch nicht bekannt. Der Schütze soll die Waffen von seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, genommen haben. Der Junge habe am Mittwochmorgen mehrere Schusswaffen in einem Rucksack mit in die Schule genommen und im Klassenzimmer wahllos um sich geschossen, sagte der Provinzgouverneur. Der Vater sei vorläufig festgenommen worden und werde verhört. Bereits am Dienstag waren an einem Gymnasium in der südöstlichen Stadt Şanlıurfa, nicht weit entfernt von Kahramanmaraş, Schüsse gefallen, 16 Personen wurden verletzt, unter ihnen 10 Schüler.
Staatspräsident Erdogan spricht nach Schießerei in Türkei sein Beileid aus. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Opfern des Schulmassakers in Kahramanmaraş sein Beileid ausgesprochen und erklärt, der Vorfall habe Türkiye, insbesondere unsere geliebten Kinder, zutiefst erschüttert. In einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account Ne Sosyal schrieb Erdogan, der Anschlag habe das Leben begabter Kinder und einer engagierten Lehrerin gefordert und fügte hinzu, er bete für die Opfer. Er merkte außerdem an, dass Staatsanwaltschaft, Zivilbehörden und Schulaufsichtsbehörden umgehend Ermittlungen eingeleitet hätten und der Fall vollständig aufgeklärt werde.
Die Weltführer und Regierungsvertreter werden vom 17. bis 19. April beim 5. Antalya Diplomatieforum ADF 2026 zusammenkommen, das unter dem Leitthema »Mit Unsicherheiten umgehen, während wir die Zukunft gestalten« veranstaltet wird. ADF 2026 findet unter der Schirmherrschaft von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und unter der Ausrichtung des Außenministeriums statt. Das diesjährige Thema des erstmals im Jahr 2021 veranstalteten Antalya Diplomatieforums lautet »Mit Unsicherheiten umgehen, während wir die Zukunft gestalten«. Es wird erwartet, dass mehr als 5000 Gäste an dem Forum teilnehmen, darunter über 20 Staats- und Regierungschefs aus mehr als 150 Ländern, etwa 15 stellvertretende Staats- und Regierungschefs, mehr als 50 Minister, davon über 40 Außenminister, sowie über 460 hochrangige Persönlichkeiten, darunter 75 Vertreter internationaler Organisationen, ebenso wie Akademiker und Studierende. Mehr als 40 Veranstaltungen und Sitzungen sind geplant. Es wird prognostiziert, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer auf Ebene der Staatschefs aus Afrika und Europa stammt. Im Rahmen von ADF 2026 sind mehr als 40 Veranstaltungen und Sitzungen geplant, darunter auch Podiumsdiskussionen mit führenden Politikern. In den Sitzungen werden die sich vertiefenden Unsicherheiten im globalen System, Transformationsprozesse sowie regionale Entwicklungen in einem breiten Spektrum erörtert. Dabei sollen die zentralen Themen, die sich entlang politischer, wirtschaftlicher, ökologischer und technologischer Achsen entwickeln, im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Ein großer Teil der Sitzungen wird über TRT ausgestrahlt.
US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass die führenden Politiker Israels und des Libanon heute direkte Gespräche führen werden. Dieser Kontakt stellt die erste direkte diplomatische Kommunikation zwischen den beiden Ländern seit 34 Jahren dar. Das letzte Treffen, bei dem die Staats- und Regierungschefs Israels und des Libanon an einem Tisch saßen, um einen umfassenden Friedensrahmen zu erörtern, fand 1991 während der Madrider Konferenz statt. Im Anschluss an diesen Gipfel wurden die bilateralen Verhandlungen bis 1993 in Washington fortgesetzt, doch der Prozess geriet ins Stocken, ohne dass ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde. Seit Anfang der 1990er Jahre erfolgt die Kommunikation zwischen den beiden Ländern nahezu ausschließlich auf indirektem Wege. Zu den Hauptgründen dafür zählen ein noch immer geltendes Gesetz aus dem Jahre 1955 im Libanon, verbietet jeglichen Kontakt und jede Handelsbeziehung mit Israel. Bis heute wurden Dialogprozesse in der Regel über die UN-Friedensmission UNIFIL oder durch US-amerikanische Vermittler geführt. Diese Ankündigung von Trump wird im Hinblick auf die geopolitischen Gleichgewichte in der Region als historischer Wendepunkt bewertet. Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Signale aus dem Weißen Haus deuten darauf hin, dass Präsident Donald Trump nach einem Ausweg aus dem andauernden Krieg mit dem Iran sucht. Trotz zusätzlicher Flugzeugträger und tausender Soldaten, die in die Region entsandt wurden, werden einige entscheidende Kontakte in dem kommenden Wochen den Verlauf des Krieges bestimmen. Es wird berichtet, dass Washington und Teheran daran arbeiten, den zweiwöchigen Waffenstillstand, der nächste Woche ausläuft, zu verlängern. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, erklärte, dass die Verlängerung noch nicht endgültig sei, man jedoch optimistisch hinsichtlich einer Einigung sei. In der nächsten Phase der Verhandlungen werden voraussichtlich schwierige Themen wie die nuklearen Bestände des Iran und die Kontrolle der Straße von Hormuz behandelt. Drei wichtige Ereignisse stechen hervor, die die Zukunft des Krieges prägen werden. Trump wird nächste Woche den britischen König Charles III. Und Königin Camilla empfangen. Da der Krieg in Großbritannien auf erhebliche Kritik stößt, wird spekuliert, dass Trump während des Staatsbesuchs einen Schritt in Richtung Frieden unternehmen könnte. Trump wird bei seinem zuvor wegen des Krieges verschobenen China-Besuch mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen. Trump behauptet, Xi habe ihm zugesichert, keine Waffen an den Iran zu liefern. Die US-Regierung hat das Ziel, die gestiegenen Ölpreise im Zeitraum Juni bis September wieder auf etwa $3 zu senken. In privaten Nachrichtengruppen äußern sich die Befürchtung, dass der Iran-Krieg ihnen bei den Wahlen im November eine schwere Niederlage einbringen könnte.
Laut US-Medienberichten intensiviert das Pentagon die Planungen für einen möglichen Militäreinsatz in Kuba. Unter Berufung auf zwei anonyme, mit der Angelegenheit vertraute Quellen, berichtete US Today, dass Anweisungen erteilt wurden, die Vorbereitungen zu intensivieren, falls die Trump-Regierung einen Einsatz auf der Insel beschließen sollte. Dies deutet auf eine mögliche Eskalation nach jahrelangem wirtschaftlichen Druck hin. In einem separaten Bericht gab das Nachrichtenportal Citeo an, dass US-Beamte eine neue Anweisung des Weißen Hauses erhalten hätten, die Planungen für ein mögliches militärisches Vorgehen gegen Kuba weiter auszuweiten.
Der Iran erklärt, er stehe weiterhin über pakistanische Vermittler mit den USA in Kontakt, während eine hochrangige pakistanische Delegation Teheran besucht. Außenministeriumssprecher Ismail Bagai sagte am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, der Nachrichtenaustausch über den Stand der Gespräche mit Washington werde fortgesetzt. Er fügte hinzu, seit Sonntag, der Rückkehr der iranischen Delegation nach Teheran, seien mehrere Nachrichten zwischen den beiden Seiten über Pakistan ausgetauscht worden.
Russland hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten einen russischen Vorschlag abgelehnt haben, wonach Moskau die Kontrolle über das gesamte angereicherte Uran des Iran übernehmen sollte. Ein Schritt, der im Rahmen von Bemühungen zur Entspannung der Spannungen im Nahen Osten vorgeschlagen worden war. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte gegenüber India Today, wie von der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zitiert, dass Russland bereit gewesen sei, das angereicherte Uran des Iran auf seinem Territorium aufzunehmen. Russland hatte die Idee erstmals im Juni ins Spiel gebracht und vorgeschlagen, den iranischen Uranbestand zu übertragen und zu verwalten, doch der Plan kam nicht voran. Berichten zufolge wurde der Vorschlag in dieser Woche erneut zur Sprache gebracht.
Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 10 Menschen getötet worden. Ein Angriff auf ein Polizeifahrzeug in Gazastadt habe 4 Menschen getötet, darunter ein 3-jähriges Kind, teilte der Zivilschutzsprecher Mahmoud Basal am Dienstag mit. Mehrere weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Das Krankenhaus Al-Shifa in der Stadt Gaza bestätigte, die Leichen der 4 Opfer in Empfang genommen zu haben. Die israelische Armee behauptete auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, sie prüfe den Vorfall. Das Innenministerium des Gazastreifens erklärte, israelische Kriegsflugzeuge hätten ein Polizeifahrzeug im Stadtzentrum anvisiert und mehrere Tote und Verletzte verursacht. Bei einem weiteren israelischen Angriff in dem nördlichen Gebiet Beit Lahia wurde Basal zufolge ein Mensch getötet.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie Nachrichten. Unser Briefkasten. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkis in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Wie ist das Wetter in Ankara? Der schöne Frühling macht sich bemerkbar. Es wird wärmer und angenehmer. Allerdings regnet es mal, dann schneit es mal und dann aber scheint die Sonne. Toll. Heute ist es 21 Grad Celsius warm tagsüber und 9 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 21 und 11 Grad Celsius. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 9 und minus 1 Grad Celsius. Hoffentlich haben Sie schönes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir heute in Heinerscheid in Luxemburg mit unserem lieben Freund Arnold Heiles. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm und ich bringe türkische Mehlplätzchen mit. Unser lieber Freund hat uns wieder nach für uns langen Pause einen Brief geschickt, über den ich mich sehr gefreut habe. Unser lieber Freund Arnold Heiles in Heinerscheid empfing mit einem AOR AR7030 mit GRAN GS3 SEML2 Antenne unsere Mittagssendung am 11. März mit Simpo 35222 und mit einem Kernwut R5000 mit ebenfalls GRAN GS2 ML2 Antenne unsere Abendsendung am 12. März mit Simpo 45333. Unser lieber Freund Arnold Heiles schreibt uns: Liebe Dr. Ufuk Geçim, mit meinen heutigen Zeilen erhalten Sie 2 Empfangsberichte vom 11. bzw. 12. März 2026. Bitte bestätigen Sie mir diese mit einer QSL-Karte. Als passionierter Rennradfahrer habe ich die frühlingshaften Witterung in letzter Zeit eifrig genutzt und schon einige Ausfahrten absolviert und rund 800 Kilometer zurückgelegt. In Luxemburg ist der Radsport zusammen mit Fußball Nationalsport. Bei Eurosport konnte ich früher schon mal Berichte über die Türkei-Rundfahrt anschauen. Auch habe ich im Internet nach türkischen Radrennprofis gesucht und auch einige Namen gefunden. Diese sagen mir nichts, obwohl ich mich relativ gut im Profi-Radsport auskenne. Nun meine Frage: Welchen Stellenwert hat der Radsport in der Türkei? Zum Schluss möchte ich mich bei euch noch für das Vorlesen meines letzten Hörerbriefes bedanken. Ich füge meinen Brief auch wieder einige Briefmarken aus Luxemburg bei. Herzliche Grüße und vielen Dank für die Sendungen aus Ankara. PS: Herzliche Grüße an alle Mitglieder des RTI-Hörerclubs Ottenau und an Joy Leider in Bettendorf, Luxemburg. Lieber Arnold Heiles, ich habe mich über Post von Ihnen sehr gefreut. Vielen Dank für die beiden Empfangsberichte, die wir mit unserer März-QSL-Karte bestätigen. Nun zu Ihrer Frage. Der Motorradsport in Türkiye wurde 1967 innerhalb des Radsportverbandes vertreten und stand von 1995 bis 2003 unter dem Dach des Automobilsportverbandes. Am 8. August 2003 wurde beschlossen, sich vom Automobilverband zu trennen und eine eigenständige Föderation zu gründen. Am 5. Mai 2004 erlangte sie schließlich ihre administrative und finanzielle Autonomie. Trotz ihres erst 20-jährigen Bestehens ist es ihr gelungen, internationale Organisationen, die weltweit nur in wenigen Ländern durchgeführt werden, nach Türkei zu holen. Sie brachte Athleten hervor, die Weltmeister wurden und Platzierungen unter den ersten drei der Weltrangliste erreichten. Darüber hinaus bot sie die Möglichkeit, weltweit bekannte Rennfahrer, Millionen einheimischer und ausländischer Motorsportfans sowie die internationale Medienwelt für Türkei zu gewinnen. Seit ihrer Gründung organisiert die Föderation nationale und internationale Wettbewerbe in allen Disziplinen des Motorradsports mit großer Sorgfalt und Ordnung. Die Zahl der Rennveranstaltungen im ganzen Land wurde erhöht, wodurch die Verbreitung des Motorradsports landesweit gefördert wurde. Türkei hat insbesondere im Motorradsport international erfolgreiche Athleten hervorgebracht. Unter der Führung von Kenan Sofuoğlu vertreten Namen wie Toprak Razgatlıoğlu, WSBK-Weltmeister 2021, 24 und 25, die Zwillinge Deniz Öncü, Can Öncü und Bahattin Sofuoğlu Türkiye auf internationaler Ebene WSBK Moto 2, Moto 3 und kämpfen um Spitzenplätze. Neben nationalen Wettbewerben hat sich die Föderation auch international einen Namen gemacht und wurde mit ihren Rennstrecken und Streckenführungen mehrfach ausgezeichnet. Seit 2004 ist sie in vielen Disziplinen im internationalen Kalender vertreten. In den Jahren 2009, 18, 19, 21, 22, 23 und 24 war Türkiye Gastgeber der Motocross-Weltmeisterschaft MXGP. Im Jahre 2024 fanden erstmals die Weltmeisterschaft im Schneemotorrad sowie die Hard Enduro-Weltmeisterschaft statt und 2010 wurde die Enduro-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Zudem war eines der prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt die MotoGP in den Jahren 2005, 2006 und 2007 in Türkiye zu Gast. Im Rahmen des Sporttourismus brachte die FIM Moto Tour of Nations Türkiye im Jahre 2021 Motorradbegeisterte aus aller Welt in unserem Land zusammen. Neben Kenan Sofuoğlu gehören auch seine Brüder Bahattin und Sinan zu den bedeutenden Namen des Motorradsports in Türkiye. Weitere erfolgreiche Motorradsportler aus Türkiye sind Salih Yoluç, Can Artam, Jaso Tahincioğlu, Mert Aytu, Rodi Pak, Şakir Şenkalaycı, Süleyman Memnun, Mustafa Kemal Merker, der Wüstenlöwe genannt wurde, kam bei einem Unfall im Jahre 2012 ums Leben. Er gilt als einer der Pioniere des Motorradsports in Türkiye. Lieber Arnold Heiles, so viel zu Ihrer Frage zum Motorradsport in Türkiye. Lieber Arnold Heiles, die Mitglieder des RTI-Hörerclubs Ottenau freuen sich bestimmt sehr über Ihren Gruß. Dann bedanke ich mich für die Briefmarken aus Luxemburg. Die Briefmarke mit dem Chat Sauvage Wildkatzen hat mir sehr gefallen. Danke. Vielen Dank auch für den leckeren Tee und Kaffee. Ich hoffe, die türkischen Mehlplätzchen haben uns geschmeckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Heiner Scheid in Luxemburg und bleiben Sie gesund, lieber Arnold Heiles. Liebe Hörerfamilie, wir sind jetzt in Häusern und besuchen unseren lieben Freund Christoph Paustian. Ich hoffe, dies ist nicht unser letzter Besuch bei ihm. Unser lieber Freund hat uns zwei Briefe geschickt, einer erfreulich, der andere nicht erfreulich. Er schreibt uns auf der Rückseite der schönen Ansichtskarte schöne Grüße aus dem Schwarzwald. Liebe Ufuk, im Briefkasten ging es unter anderem um den Hinweis zum 45. überregionalen DX-Treffen am 16. Mai in Ottenau. Neues von Balu. Am 21. März gegen 17 Uhr brachte Balu eine leblose Maus in den Garten und schleuderte diese genüsslich durch die Luft. Tags zuvor brachte er eine Maus der Nachbarin in die Wohnung. Gruß Christoph Paustian, TRT Deutsch, 22. März, 18.30 Uhr UTC, Empfänger Retekes, Weltempfänger. Sein zweiter Brief: Liebe Ufuk, es ist soweit. Nach 33 Jahren stelle ich das Kurzwellenhobby endgültig ein. Ich höre dennoch gerne rein als Infoquelle, schreibe aber keine Berichte mehr. Gruß, Christoph Paustian. Lieber Christoph Paustian, du gehörst zu den treuen Freunden der deutschen Redaktion. Deine Nachricht hat mich wirklich sehr traurig gemacht. 33 Jahre der Kurzwelle treu bleiben ist achtenswert. Du hast mit deinen Empfangsberichten und Briefen uns stets unterstützt. Du hast immer schöne bunte Sticker auf dein Briefpapier und auf die Briefumschläge geklebt. Deine Briefe konnte ich vom Weiten schon erkennen. Vielen Dank, lieber Christoph. Man muss im Laufe seines Lebens von Zeit zu Zeit wichtige Entscheidungen fällen, privat oder beruflich, wie Heirat, Scheidung, Umzug, neuer Job oder neue Arbeitsstelle und so weiter. Wichtig ist auch, was man in seiner Freizeit macht. Mit Familie und Freunden etwas unternehmen, Sport betreiben, tanzen, Kino, Konzerte oder auch Radio hören. Genauer gesagt, nicht nur Radio hören, sondern Kurzwelle hören. Deine Entscheidung, als Kurzwellenhörer aufzuhören, akzeptiere ich natürlich mit Respekt. Ein Wehmutstropfen ist es für mich, dass du weiterhin Kurzwelle und hoffentlich auch die Stimme Türkis hören willst. Ich fühle mich als Moderatorin der Briefkastensendung und Redaktionsleiterin sehr glücklich, dich als einen Freund und einen treuen Hörer zu haben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute für die Zukunft, ein schönes, langes Leben, voller Glücksmomente, lieber Christoph Paustian. Liebe Grüße an Balu und Häusern und bleibe glücklich und gesund. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, wohin geht es jetzt? Nach Gladbeck zu unserem lieben Freund Frank Bresonik. Unser lieber Freund hat uns seinen März-Empfangsbericht geschickt. Er empfing am 9. März unsere Mittagssendung mit Simpur 5x5. Sein Empfänger ist ein Sony ICF SW 7600G mit Teleskopantenne. Unser lieber Freund Frank Bresonik schreibt uns: Meine lieben Freunde der TRT Deutschredaktion, euch allen und euren Familien wünsche ich von ganzem Herzen eine gesegnete Fastenzeit im heiligen Monat Ramadan. Möge Allah euer Fasten und Tun annehmen. Amen. Danke, lieber Frank. Schon mehrmals wurde ich zum Fastenbrechen eingeladen und habe stets ein schmackhaftes Iftar genießen können. Doch der gestrige 10. März 2026 war ein ganz besonderer für mich, der natürlich ebenso im Zeichen der Religion stand. Der Verband für engagierte Zivilgesellschaft in Nordrhein-Westfalen hatte vor vielen Wochen die Internetnutzer dazu eingeladen, mit einer fremden muslimischen Familie einen Iftar-Abend zu verbringen, und da mir der Vorschlag gefiel, meldete ich mich für dieses Projekt an. Nach einer längeren Wartezeit bekam ich schließlich eine in Gladbeck beheimatete Familie zugeteilt. Mit dieser habe ich mich am gestrigen Abend getroffen. Sehr freundlich wurde ich von ihnen bereits am Eingang ihres Hauses begrüßt. Danach kamen wir schnell in einen Dialog, da wir bis zum Fastenbrechen noch ein wenig Zeit hatten. Ich bot der Familie das Du an, das zur Atmosphäre passte und das Beisammensein aufwertete. Die Unterhaltung war sehr facettenreich und interessant. Dadurch lernten wir uns alle immer mehr kennen, sowohl das Gastgeber-Ehepaar und ebenso ihre Tochter mit ihrem Ehemann. Das hatte zur Folge, dass ich mich schon nach einer kurzen Zeit fast wie zu Hause fühlte. Das Iftar an dem reichlich gedeckten Tisch mit zahlreichen Köstlichkeiten aus der türkischen Küche war sehr schmackhaft und ebenfalls die süßen Nachspeisen. Bei einer gemütlichen Teerunde ließen wir den Abend ausklingen, den ich stets in guter Erinnerung behalten werde, da er für mich ein ganz besonderer war. Doch leider hat dieser Monat nicht nur Schönes, da kürzlich mein lieber Patenonkel gestorben ist, der auch mein Lieblingsonkel war. Dieser Verlust ist sehr schmerzlich. Liebe Grüße sendet euch Frank Bresonik. Lieber Frank Bresonik, vielen Dank für deinen Empfangsbericht, den wir mit unserer März-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Frank, es freut mich, dass du mit einer türkischen Familie Iftar genießen konntest. Das Fastenbrechen ist ja immer etwas Besonderes, vor allem wenn man Gäste hat. Man beendet das Fasten entweder mit einer Olive, Dattel und ein Glas Wasser. Dann ist eine Suppe dran, damit der Magen verschont wird. Nach der Suppe legt man eine Pause ein. Und dann kommt meistens ein Fleischgericht mit Reis oder Bulgur. Meistens ist es auch so, dass der Gast oder die Gäste die Süßspeise mitbringen, also Baklava oder Gulasch oder etwas anderes. Und man trinkt natürlich auch Tee oder Kaffee oder eine Mischung aus verschiedenen Fruchtsäften, was auch sehr, sehr lecker ist. Und das Schönste ist die Unterhaltung am Iftar-Tisch, wie du ja auch geschildert hast. Wenn du immer noch Kontakt zu der türkischen Familie hast, so grüße sie von mir ganz herzlich bitte. Lieber Frank, es tut mir sehr leid, dass du einen lieben Menschen verloren hast. Ich hoffe, dein lieber Onkel ruht in Frieden. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gladbeck und bleib gesund, lieber Frank Presonik. Meine lieben Freunde, jetzt besuchen wir unseren lieben Freund Michael Lindner in Gera. Sage und schreibe, nach circa 40 Tagen haben wir wieder einen Brief mit Empfangsbericht von ihm erhalten. Er hat unsere Abendsendung am 14. März mit Simpo 54444 und einem XH-Data D808 mit Teleskopantenne 60 cm empfangen und er schreibt uns: Liebe Ufuk, apropos Empfangsberichte, da habe ich also mit meinen neuen Motiven voll ins Schwarze getroffen, so wie du dich darüber in der Briefkastensendung geäußert hast. Ja, Volkslieder sind schon etwas ganz Besonderes und auch Emotionales, da sie doch so oft an längst vergangene Zeiten bzw. an die Kindheit erinnern. Heute folgt die Nummer 3, 2026, mit dem Lied »An der Saale, hellem Strande«. Dieses Volkslied hat auch Bezug zu meinem Bundesland Thüringen, da die Saale in Bayern entspringt, durch Thüringen fließt und bei Barbie in Sachsen-Anhalt in die Elbe mündet. Durch Thüringen fließt die Saale etwas über 196 Kilometer und ist damit der längste Fluss im Bundesland. Am romantischsten finde ich den Flussverlauf im Bereich der Saale-Schleife bei Kahla, mit Blick von der Teufelskanzel entlang der steilen Muschelkalkhänge der Saale Horizontale. Nicht zu vergessen die drei Dornburger Schlösser, die hoch auf Muschelkalkfelsen über der Saale thronen. Ein einmaliges Panorama, welches hier der Balkon Thüringens für unvergessene Momente bietet. Diese in der Tat paradiesische Landschaft liegt nur etwa 45 Autominuten von Gera entfernt. Eindrucksvoller ist aber ohne Zweifel die Anreise mit dem Zug oder für Hardliner mit dem Fahrrad. Danach hat man sich den Blick auf die Saale aber auch wirklich verdient. Obwohl ich in Thüringen aufgewachsen bin, mein Heimatland also bestens kenne, fasziniert und überrascht mich meine Heimat immer wieder aufs Neue. Das kann doch nur Heimatliebe pur sein, oder? Glaube mir, liebe Ufuk, dafür bin ich unendlich dankbar. Ja, unsere Urlaubswoche ging wie immer viel zu schnell vorbei. Dieses Mal war es keine Reise zu unseren Kindern und Enkeln in die Dominikanische Republik, sondern ein klassischer Wellnessurlaub im Thermalbad in der kleinen Markt Bad Neu-Albenreuth im Oberpfälzer Wald an der Grenze zur Tschechischen Republik. Das hatten wir schon lange vor, um die kalten Wintertage hinter uns zu lassen, um neue Kräfte zu schöpfen. Jeden Tag genossen wir das warme und heilende Thermalwasser des Sibyllenbades, aber auch etwas Zeit für Wanderungen und kleine Ausflüge in die nähere Umgebung waren eingeplant. Vor einem dieser Ausflüge möchte ich berichten im separat beigelegten Reisebericht. Viel Freude damit! Nun möchte ich ein Thema ansprechen, das durchaus als sensibel betrachtet werden kann. Immer wieder greifen Hörerinnen und Hörer in ihren Beiträgen für den Briefkasten auch politische Aspekte auf. Angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage ist es nachvollziehbar, dass viele Menschen den Wunsch verspüren, ihre Gedanken und Einschätzungen dazu zu äußern. Gleichzeitig wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir alle als Freundinnen und Freunde der Briefkastensendung hier ein wenig Zurückhaltung üben. So kann verhindert werden, dass unsere gemeinsame Lieblingssendung unbeabsichtigt zu einer politischen Diskussionsplattform wird. Bitte versteht diesen Hinweis nicht falsch. Es geht keineswegs darum, Meinungen oder persönliche Sichtweisen in Frage zu stellen. Vielmehr liegt mir am Herzen, dass unser Hörerbriefkasten weiterhin ein Raum bleibt, der vor allem den freundschaftlichen Austausch, gemeinsame Interessen und die verbindende Leidenschaft für unser Hobby in den Mittelpunkt stellt. Auf diese Weise kann die Sendung auch künftig eine angenehme, offene und verbindende Atmosphäre für alle Beteiligten bewahren. So, das war's wieder einmal aus dem thüringischen Gera. Hier hat der Frühling ganz eindeutig das Kommando übernommen. Zwar sind die Nächte noch etwas frisch, manchmal auch richtig kalt. Da zieht man die Decke lieber noch bis zu den Ohren. Aber tagsüber meint es die Sonne schon richtig gut mit uns und wärmt ganz angenehm. Das erste Sonnenbad habe ich schon genossen. Super. Im Garten scheint inzwischen regelrecht Ausnahmezustand zu herrschen. Die Frühblüher stehen überall in voller Blüte und benehmen sich, als hätten sie sich heimlich zu einer bunten Frühlingsparty verabredet. Tulpen, Narzissten und Co. strahlen um die Wette, als gäbe es einen Wettbewerb um die schönste Blüte. Da erwachen natürlich auch die eigenen Lebensgeister wieder aus dem Winterschlaf. Man atmet tief durch und merkt, der Frühling ist da. Und mit ihm verwandelt sich unser Garten ganz langsam wieder in unser persönliches kleines Paradies, inklusive guter Laune, Vogelgezwitscher und der leisen Hoffnung, dass der Rasenmäher noch ein paar Tage Urlaub hat. Jetzt kommt das türkische Sevgili Ufuk, liebe Ufuk, sana bol bol bahar güneşi ve sadık dinleyicilerinle birlikte çokça neşe diliyorum, mektup arkadaşın Michael. Also, liebe Ufuk, dir wünsche ich viel Frühlingssonne und mit deinen treuen Hörern viel Freude, dein Brieffreund Michael. Lieber Michael Lindner, vielen Dank für den Empfangsbericht, den wir mit unserer März-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Michael, vielen Dank für deinen schönen Reisebericht. Liebe Freunde, die Highlights des Bad Neu-Albenreuth-Urlaubs der lieben Ute und des lieben Michael waren das Geozentrum an der kontinentalen Tiefbohrung in Windisch-Eschenbach, der höchste Landbohrturm der Welt, die Burgruine Waldeck unweit von Kemnath auf dem Schlossberg mitten im Oberpfälzer Wald sowie der Mugelbach-Wasserfall in der Nähe von Bad Neu-Albenreuth am Mugelbach im Wald. Liebe Freunde, auf der Rückseite der Ansichtskarte Bad Neu-Albenreuth schreibt der liebe Michael: Herzlichen Dank für die beiden QSL-Motive Februar und Oktober 2025, die jetzt meine Serie komplett machen. Die Januar-QSL 2026 ist ja total romantisch. Eine wirklich tolle alte Burg, wie aus einem alten Märchen. Warst du da schon, liebe Ufuk? Lieber Michael, die Silkalle oder Silburg in der Schwarzmeerregion habe ich nicht besucht, aber in der Briefkastensendung am 12. und 15. März habe ich Informationen zur Silkalle gegeben, auf Nachfrage von Volker Wilschrei. Danke, lieber Volker. Vielen Dank auch für deine QSL-Karte an der Saale-Hellem Strande. Ich habe im Internet mir natürlich dieses schöne deutsche Volkslied angehört. Dieser Wanderer muss wohl sehr glücklich gewesen sein. Lieber Michael, ich bedanke mich auch für deinen Kommentar zu politischen Meinungen in der Hörerfamilie der deutschen Redaktion. Lieber Michael, auf dem Briefumschlag war die Wuppertaler Schwebebahn zu sehen. War's für eine große Freude für mich. Dankeschön. Und unsere nächste Unterhaltung findet bei euch im schönen Garten statt, liebe Ute und lieber Michael, da du ja, lieber Michael, so von eurem Garten geschwärmt hast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Gera und bleibt gesund, liebe Ute und lieber Michael Lindner. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, heute wollen wir auch unseren lieben Freund Volker Wilschrei in Dillingen besuchen. Unser lieber Freund hat uns wieder 5 Empfangsberichte und den folgenden Brief geschickt. Merhaba, liebe Ufuk. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum habe ich meine monatlichen Empfangsberichte geschickt, schon sind wieder 5 Wochen vergangen. Hoffe, es geht dir gut, vor allem gesundheitlich. Vielen Dank für weiterhin interessante Programme und danken möchte ich dir auch für die sehr ausführliche und interessante Antwort auf meine Frage nach der Burg von Silkalle in der Briefkastensendung vom 12. März. Im letzten Monat haben wir unsere erste Bustagesreise für dieses Jahr unternommen. Dieses Mal konnte Maries Gott sei Dank mitfahren. Die Fahrt stand unter dem Motto Paradiesgarten Oberrhein und führte zuerst nach Freiburg im Schwarzwald. Von dort aus ging es ins Elsass im benachbarten Frankreich. Der nächste Halt war in Neuf-Brisach mit der wohl am besten erhaltenen Festungsanlage von Vauban, dem berühmten Baumeister Ludwig dem 14. Schließlich besuchten wir noch das mittelalterliche Städtchen Bergheim, an der elsässischen Weinstraße gelegen. Ein Reisebericht, versehen mit vielen Fotos, ist beigelegt, sodass du in Gedanken ein bisschen mitreisen kannst. Eine Frage habe ich heute auch zur türkischen Sprache. Gibt es viele Dialekte und kann man vom Dialekt her erkennen, woher der Gegenüber kommt? In Deutschland gibt es wirklich viele Dialekte, die sehr unterschiedlich sind, so sehr, dass man wirklich nicht alles versteht, was der andere sagt. Manchmal gibt es schon Sprachunterschiede zwischen Orten, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Hier meine heutigen Empfangsberichte 1646 bis 50. Empfänger Sony ICF SW 7600G mit Sony Aktiv Antenne ANLP1. Empfang am 12. März, 2. und 9. April um 11.30 Uhr UTC SIMPO 44343. 19. März SIMPO 33232. Und 26. März wieder die Mittagssendung mit SIMPO 54444. Soweit meine Empfangsberichte. Über eine QSL-Karte würde ich mich freuen. Damit verbleibe ich mit lieben Grüßen auch von Maries und Nadine. Dein Volker. Lieber Volker Wilschrey, vielen Dank für die 5 Empfangsberichte, die wir mit unseren März- und April-QSL-Karten bestätigen. Es freut mich, dass du und die liebe Maries wieder eine schöne Reise unternehmen konntet. Liebe Freunde, Maries und Volker Wilschrey unternahmen am Samstag, 28. März, eine Tagesfahrt unter dem Titel Paradiesgarten Oberrhein, Entdeckungstour zwischen Schwarzwald und Vogelsen, die nach Freiburg im Breisgau, Schwarzwald, sowie zur Festungsstadt Neuf-Brisach und dem mittelalterlichen Städtchen Bergheim im Elsass führte. Die liebe Maries und der liebe Volker besuchten Freiburg, die bis 1952 Landeshauptstadt von Baden war. Unsere Lieben bewunderten in Freiburg Gebäude aus allen Epochen der Stadtgeschichte. Highlights waren Münsterplatz, Bächle, Martinstor, das historische Kaufhaus, Fischerau, Markthalle, Martisbräu, wo sie leckeres Schäufele mit dem leckeren Bier Freiburger im Martinsbräu genossen haben. Natürlich wurden auch weitere Sehenswürdigkeiten nicht verpasst. Liebe Maries, lieber Volker, ich hätte den leckeren Freiburger gerne mit euch getrunken. Naja, im Gedanken tut man das ja auch. Lieber Volker, nun zu deiner Frage zur türkischen Sprache. Das Türkische verfügt über reiche Dialekte und Sprachvarianten, die sich über ein sehr großes geografisches Gebiet erstrecken und in Gruppen wie Oghusisch, Kipchakisch und Karlukisch unterteilt werden. Zu den am weitesten verbreiteten gehören das Türkiye-Türkische, aserbaidschanische, turkmenische, usbekische, kasachische und kirgisische Türkisch. Darüber hinaus existieren entferntere Sprachzweige wie Chuwaschisch und Jakutisch sowie Gemeinschaftssprachen wie Tatarisch, Baschkirisch und Gagausisch. Unter als, also Mundart, versteht man im Türkischen lokale Sprechweisen, die innerhalb eines Landes in verschiedenen Siedlungsgebieten, Dorf, Kreis, Provinz durch Unterschiede in Lautung und Aussprache entstehen. Diese Varianten, die sich von der Schriftsprache unterscheiden, drücken beispielsweise die charakteristischen Aussprachen von Wörtern in Regionen wie dem Schwarzen Meer, der Ägäis oder Thrakien aus und sind meist auf kleine geografische Gebiete beschränkt. Die Istanbuler Mundart bildet die Grundlage der Standardsprache, Hochsprache des Türkiye-Türkischen. Als bezeichnet außerdem lautliche und artikulatorische Veränderungen innerhalb einer Sprachvariante. Es ist die Bezeichnung für Sprechweisen, die sich hinsichtlich der Aussprache von Wörtern in verschiedenen Regionen, Provinzen oder Bezirken eines Landes unterscheiden. Mit einem anderen Begriff kann Ars auch als Akzent erklärt werden. So wird im ägäischen Dialekt beispielsweise statt biliyorum, also ich weiß, die Form biliyom verwendet. Dialekte, Şiveler, sind Sprachzweige, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Sprache abgespalten haben. Sie werden oft mit Ars verwechselt, doch bezeichnet Ars die Variationen einer Sprache innerhalb desselben Landes, während Şive sich auf Sprachformen bezieht, die sich in voneinander stärker isolierten Gebieten, etwa in unterschiedlichen Ländern, entwickelt und verändert haben. Eine Mundart ist somit die für eine bestimmte Region oder ethnische Gruppe typische Verwendungsweise einer Sprache. Beispiele hierfür sind das Sprechen des Türkischen im Schwarzmeer, Rumelien oder Konya-Dialekt, Ein Akzent hingegen beschreibt das Sprecher einer Fremdsprache die Betonung, Phonetik und Aussprache dieser Sprache an ihre eigene Muttersprache anlehnen. Spricht also ein Amerikaner Türkisch, spricht man von einem amerikanischen Akzent und spricht ein Türke Englisch von einem türkischen Akzent. Lieber Volker, liebe Freunde, also wenn eine Person aus der Schwarzmeerregion zu schnell diese lokale Sprache spricht, kann es vorkommen, dass ich diese Person nicht verstehen kann. Auch in meiner Geburtsstadt Gaziantep spricht man ein schönes Türkisch, will ich mal sagen, das mir sehr gefällt. Ja, also es gibt unterschiedliche Dialekte und es könnte sein, dass der eine, zum Beispiel aus der Schwarzmeerregion, die Person in Südostanatolien schwer verstehen kann. Lieber Volker, so viel zu deiner Frage. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit der Kurzwelle. Liebe Grüße an die liebe Maries und Nadine und nach Dielingen. Und bleib gesund, lieber Volker Wilschrei. Meine lieben Freunde, weitere Post haben wir erhalten von Claudia Buchner in Fürth, Christoph Thomas in Harrislee, Hans-Werner Lullicke in Hedehusene, Dänemark, Peter Richard in Bassum und Franz Schanzer in Niederschrems, Österreich. Ja, und damit will ich mich für diese Woche von Ihnen verabschieden. Wünsche allen Freunden der Stimme Türkiers alles, alles Gute und Gesundheit und einen störungsfreien Empfang. Bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie nicht, liebe Freunde, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufo Gitsche moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşçakalın. Unser Briefkasten. Hier ist die Stimme Türkiyes.
Hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanı nasıl olmadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım. Bir daha olmaz, bin kere tövbe. Anlamazsın mı bu nasıl ömrü? Bir daha olmaz, bin kere tövbe. Anlamazsın mı bu nasıl ömrü? Geriş oldum şimdi. Thank you. oldu aşırı yastığa rahat koydu perişanım şimdi mutlu oldun mu aşırı yastığa rahat koydu. Fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım. Bir daha at, bin kere tövbe, anlaması bu, bu nasıl öfke? Bir daha at, bin kere tövbe, anlaması bu, bu nasıl öfke? Perişanım şimdi. Mutlu oldun mu? Aşırı yastığa rahat koydun mu? Perişanım şimdi. Mutlu oldun mu? Aşırı yastığa rahat koydun mu?
Perspektive.
Wir erleben eine Zeit, in der globale Gleichgewichte neu geordnet werden, in der Wirtschaft und Sicherheit untrennbar miteinander verflochten sind und Handelswege zunehmend mit Fragen der Souveränität zusammenhängen. In der heutigen Folge unserer Programmreihe Geoökonomische Perspektive sprechen wir über eine stille, aber tiefgreifende Kraft, die die moderne Welt formt, die Geopolitik der Infrastruktur und die Codes der neuen Weltordnung. Früher dachten wir bei Geopolitik vor allem an Grenzlinien, militärische Macht und territoriale Integrität. Doch im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wird der Begriff zunehmend über Häfen, Eisenbahnen, Glasfaserkabel und Energiekorridore neu definiert. Moderne Staaten konkurrieren heute nicht mehr nur um Territorien, sondern um die Kontrolle globaler Ströme. Was bedeutet das konkret? Der in der akademischen Welt intensiv diskutierte Begriff der Infrastrukturgeopolitik umfasst weit mehr als Beton und Stahl. Der Bau eines Hafens bedeutet heute nicht nur, eine Anlegestelle für Schiff zu schaffen, sondern kann auch heißen, Handel, Datenflüsse und sogar die politische Zukunft einer Region langfristig zu beeinflussen. Musik. In den letzten Jahren hören wir in den internationalen Beziehungen immer häufiger den Begriff De-Risking, also Risikominimierung. Aktuelle Studien zeigen, dass dieses Konzept Ausdruck eines geoökonomischen Denkens ist. Die Vorstellung der Nachkriegszeit, wonach freier Handel alle Probleme löst, weicht zunehmend der Idee eines sicheren Handels. Vor allem westliche Staaten und aufstrebende Wirtschaftsmächte haben erkannt, welche Risiken entstehen, wenn Lieferketten von einem einzigen Zentrum abhängig sind. Die Pandemie und nachfolgende Konflikte haben uns gezeigt, wenn die Rohstoffe für Medikamente oder Chips für Computer von einem einzigen Land abhängen, dann hängt auch die eigene Souveränität vom Wohlwollen dieses Landes ab. Deshalb nutzen Staaten heute wirtschaftliche Instrumente gezielt als Machtmittel. Sie betreiben geoökonomische Staatskunst. Analysen beschreiben dies als Bewaffnung wirtschaftlicher Interdependenz. Handelsbeziehungen, einst als Garant des Friedens gesehen, werden zunehmend zu Hebeln politischer Einflussnahme. Gehen wir noch einen Schritt tiefer. Sind Infrastrukturprojekte nur wirtschaftliche Investitionen oder auch Instrumente eines neuen Kolonialismus? Kritische Perspektiven zeigen, wie große Infrastrukturkorridore die Region, die sie durchqueren, nachhaltig verändern. Eine Eisenbahnlinie kann zwar wirtschaftlichen Aufschwung bringen, zugleich aber lokale Ökosysteme und gesellschaftliche Strukturen im Sinne globaler Kapitalinteressen umformen. Ein Beispiel sind Initiativen wie die chinesische Neue Seidenstraße oder die westliche Alternative Global Gateway. Diese Projekte sind nicht nur Handelsrouten, sondern auch ein Wettbewerb darum, wer Standards, Rechtsrahmen und technologische Infrastruktur in den beteiligten Ländern bestimmt. Wer etwa die 5G-Infrastruktur eines Landes aufbaut, beeinflusst auch dessen Datenströme und technologische Zukunft. Infrastruktur ist heute nicht nur physisch, sondern auch digital ein Feld der Souveränität. Unterseeische Glasfaserkabel transportieren über 95% des weltweiten Internetverkehrs. Ihre Routen, Eigentumsverhältnisse und Anlandepunkte sind zu zentralen geopolitischen Fragen geworden. Hier zeigt sich die Essenz der Infrastrukturgeopolitik. Wenn physische Verbindung auf digitale Dominanz trifft, entsteht eine neue Landkarte der Macht. Und wo steht Türkei in diesem komplexen Gefüge? Türkei befindet sich, wie schon historisch, im Zentrum der Geoökonomie als strategischer Knotenpunkt des sogenannten Mittleren Korridors. Als natürliche Brücke zwischen Ost und West sowie Nord und Süd ist Türkei nicht nur ein Transitland, sondern zunehmend ein Energie- und Logistikzentrum. Großprojekte der letzten Jahre von Marmaray über die Yavuz-Sultan-Selim-Brücke bis hin zu Flughäfen und Energiepipelines sind Ausdruck eines klaren Anspruchs. Wir sind Teil dieses globalen Spiels. Durch die Steuerung strategischer Ströme stärkt Türkei ihre wirtschaftliche Sicherheit und positioniert sich zugleich als stabiler Partner für die Region. Der transkaspische Ost-West-Mittelkorridor gilt heute als eine der kürzesten und sichersten Verbindungen zwischen China und Europa. Dieser Korridor transportiert nicht nur Güter, sondern verbindet auch Kulturen, politische Visionen und gemeinsame Zukunftsperspektiven. In der heutigen Folge haben wir gesehen, dass Infrastruktur weit mehr ist als Stein und Erde. Sie ist ein zentrales Instrument im globalen Machtgefüge. Die Karten von Handelswegen, Energieleitungen und Datenkabeln zeichnen die Grenzen der Welt von morgen. In den kommenden Folgen werden wir weitere Schlüsselthemen der Geoökonomie beleuchten, von seltenen Erden über die Halbleiterkrise bis hin zur Ernährungssicherheit und Weltraumökonomie. Auf Wiederhören!
Geoökonomische Perspektive.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu.